Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Profite mit der Miete, was die Gesetzesänderungen 2019 bringen und was nicht. Ein Feature von Johanna Thiental.
Ende 2018 werde ich jeden Morgen um 7 so geweckt. Ich stecke schon mitten in der Recherche für dieses Feature. Da werden plötzlich auch in meinem Haus in Berlin die Fenster ausgetauscht. Ich wohne in einem Neubau und eigentlich fand ich unsere Fenster immer in Ordnung. Wegen der neuen Fenster sollen wir ab jetzt auch mehr Miete bezahlen. Doch damit bin ich bei weitem nicht die Einzige.
Ja, hallo, mein Name ist Maja. Ich wohne in der Eberswalder Straße. Und wir haben am 5. Oktober dieses Jahres eine Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Neubauankündigung bekommen.
Ich bin Hannes, ich bin aktiv hier im Bündnis Otto-Suhr-Siedlung und Umgebung hier in Kreuzberg, also genau die Häuser, die hier um die Kirche herum sind.
Ich bin der Barney, komme aus Spandau und wohne da an der Kappe und beziehungsweise wir sind 2004 verkauft worden vom Berliner Senat.
Ich bin der Klaus aus Weißensee. Bin Bausachverständiger und Chefingenieur, kämpfe seit 10 Jahren, sagen wir mal, gegen die GSW und Deutsche Wohnen.
Ich bin Gunnar Slinger, ich wohne hier in der Oranienstraße 63 und wir sollen nächstes Jahr umgebaut werden. Das ist der Grund, warum ich hier bin.
Im Gemeindesaal der St. Jakobikirche in Berlin-Kreuzberg sitzen etwa 50 Menschen im Kreis. Der Saal ist ganz in Braun- und Beige-Tönen gehalten. Parkettboden und dunkelbraune Holzstühle, beigefarbene schwere Vorhänge. Die großen Fenster gehen auf einen wintergrauen Arkadenhof. Von Rentnerinnen und Rentnern bis zu jungen Studierenden sind hier alle Altersklassen vertreten. Gemeinsam ist den Menschen im Stuhlkreis, dass sie wenig Geld haben. Und dass sie Mieterinnen und Mieter bei der Deutsche Wohnen sind, dem größten Vermieter in Berlin.
Ich bin Sigrid, ich habe schon Vernetzungstreffen moderiert.
Ungefähr einmal im Monat treffen sich hier verschiedene Berliner Mieterinitiativen. Sie tauschen sich über ihre Erfahrungen mit dem größten Wohnungseigentümer der Stadt aus.
Ja, hallo erstmal noch allen. Mein Name ist Maja. Und grundsätzlich kann man schon sagen, ne, wir kriegten erstmal da so einen Brief. Ja, Deutsche Wohnen hat jetzt die Verwaltung übernommen. Und ich glaube, 10 Tage später kriegten wir die erste Mieterhöhung. Ne? Zack, so war schon gleich echt eine gute Ansage. Und so geht das auch die ganze Zeit weiter.
Ich sehe im Moment für mich nur die Lösung zu sagen, ich widerspreche der Sanierung und lasse die mich verklagen und klage so lange wie geht bis zum Bundesgericht. Und dann lasse ich die so lange nicht rein, mache die Tür zu.
Wir haben mal einen Blick geworfen in den Geschäftsbericht der Deutschen Wohnen. Das ist ganz interessant, kann sich jeder mal im Internet angucken. Den geben die jedes Jahr raus und das ist eigentlich so eine Art Werbeprospekt für die Investoren und für die Aktionäre. Und 2015 haben sie da eben reingeschrieben, ziemlich unverhohlen, dass sie noch Potenzial sehen, eben die Mieten nach oben zu treiben. Und da wird nämlich dieser Paragraph 559 im bürgerlichen Gesetzbuch genutzt, der eben diese energetische Modernisierung vorsieht, um da umfangreiche Mieteinnahmensteigerungen zu generieren.
Bei dem Treffen in der St. Jakobikirche sind Modernisierungskosten das große Thema. Die können nämlich in Deutschland auf die Miete umgelegt werden. Die Modernisierungsumlage wurde 1974 eingeführt. Damals waren viele Gebäude in einem schlechten Zustand. Es gab viel Leerstand und Kredite waren teuer. Mit der Umlage wollte man Anreize für Modernisierungen schaffen.
Dieser Paragraph 559 oder 559, was Hannes eben schon gesagt hat, 11% der Modernisierungskosten können umgelegt werden und danach bleibt das ja bestehen. Ja? Also wenn ich jetzt 195 Euro mehr Miete zahle, also da ist man innerhalb kürzester Zeit zahlt man da irgendwie 70-80% seines Einkommens für Miete und das geht einfach nicht. Und grundsätzlich würde ich ja auch sagen, ja hier will ich nicht, ziehe ich aus, aber wo denn hin? Wo denn hin? Ja.
Heute in Zeiten von niedrigen Zinsen sind die Modernisierungen zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit geworden. Große Immobilienaktiengesellschaften wie die Deutsche Wohnen oder die Vonovia, denen hunderttausende Wohnungen in Deutschland gehören, machen mit der Umlage große Gewinne. Wenn ein Eigentümer 2018 für die Modernisierung einer Wohnung 10.000 Euro ausgab, konnte er davon 1.100 Euro auf die Jahresnetto-Kaltmiete umlegen. Das ergibt eine Mieterhöhung von 92 Euro im Monat. Damit die Mieten nicht weiter so schnell steigen wie in den vergangenen Jahren, dürfen seit dem 1. Januar 2019 nur noch 8% umgelegt werden. Für das Rechenbeispiel mit 10.000 Euro bedeutet das 800 Euro Umlage im Jahr, also 66 Euro Mieterhöhung im Monat.
Wenn ich jetzt gucke im Internet, Deutsche Wohnen hat 2018 von Januar bis September in 9 Monaten 756 Millionen Euro Gewinn gemacht. Nicht Umsatz, Gewinn. Ja? Weil letzten Endes sind es ja wirklich auch diese Bundesgesetze, ne? Wo ich so denke, ja, von mir aus, aber dann möchte ich bitte 20% Lohnsteigerung alle 3 Jahre. Dann ist mir das nämlich, ja?
Große Immobilienkonzerne würden die Modernisierungsumlage nutzen, um systematisch die Mieten zu erhöhen und hohe Gewinne an ihre Aktionäre auszuschütten. Das ist der Vorwurf, der von den Mieterinnen immer wieder erhoben wird. Die Deutsche Wohnen möchte dazu nicht Stellung nehmen. Ich besuche Maja in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg.
Maja wohnt in einer kleinen Erdgeschosswohnung direkt am Berliner Mauerpark. Der Blick geht auf die Rückseite des Sportstadions im Norden des Parks. Feuertreppen, ein riesiger Parkplatz.
Die Leute, die hier wohnen, die wohnen ja hier nicht, weil sie sich einen Ast lachen, wie wenig Miete die zahlen, sondern weil die allermeisten auch gar nicht mehr zahlen können. Das ist ja wieder diese ganze Geschichte mit Niedriglohnsektor und eben wie die Wohnungen hier geschnitten sind. Was wohnen hier für Leute? Alte Leute, ganz viele Alleinerziehende. Das sind ja überwiegend Zwei-Zimmer-Wohnungen, ne, die eben noch bezahlbar sind und so. Und ja, und so Leute, die nicht so richtig Glück gehabt haben im Leben, aus was auch immer für Gründen so, ne? Aber haben die keine Existenzberechtigung oder was?
Auch Maja lebt gerade vom Jobcenter. Sie ist alleinerziehend und hat nach einem Burnout ihren Job als Immobilienmaklerin aufgegeben. Ihre Wohnung ist einfach, aber gemütlich. Dielenboden, große weiße Sofas und viele Pflanzen. Aber mit der Ofenheizung und den zugigen alten Fenstern bekommt man im Winter schnell kalte Füße.
Dann habe ich mir das mal einfach so visualisiert, ne, wie das so wäre, so eine Modernisierungsankündigung zu kriegen. Und ich finde das alles gut. Würde mich freuen darüber, so, ne, wie das dann aussehen würde.
Ja, also hier, ne, unser Badezimmer. Wollen die zum Beispiel neue Badewanne? Soll ich dafür Modernisierungskosten zahlen? Die ist ja jetzt schon uralt, die Badewanne. Die muss ganz dringend ausgetauscht werden. Das ist doch, wieso muss ich da dann mehr bezahlen? Nur weil ich eine neue Badewanne kriege. Dann wollen sie da hinten die Toilette, die ist ja auch schon uralt. Ich bin hier 2005 eingezogen, also vor 13, 14 Jahren. Da war die schon nicht neu. Ne? Das finde ich einfach nicht nachvollziehbar, dass ich dann echt für den Rest meines Lebens hier jeder mehr Miete zahlen muss. Und ich meine, der Wasserhahn zum Beispiel ist ja genau das Gleiche. Wenn die den jetzt austauschen, das ist doch nicht nur Modernisierung. Das ist doch noch hier das Originalteil von 1936, ja? Also wo ist da die Instandhaltung? Ist halt überhaupt nicht rausgerechnet, ne? Vor allem auch die nicht erfolgte.
Die Instandhaltungskosten, also die Kosten für die angemessene Erhaltung einer Wohnung, dürfen Vermieter nicht auf die Miete umlegen. Aber den Unterschied zwischen Instandhaltung und Modernisierung festzustellen, ist für Laien schwer.
Dann rücken die ja auch die Unterlagen immer überhaupt nicht raus, ne? Das muss man dann vor Gericht immer erst einklagen oder so. Dann ist ja auch, wenn du da Kopien von haben willst, von dem, was sie dir geben, dann wollen die zwischen 25 und 50 Cent pro Seite. Weil ich meine, so ein Riesenbauvorhaben hier, das sind schätzungsweise 50.000 Seiten. Und ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja noch nicht mal da vom Fach irgendwie, ne? Du stehst da vor einem Riesending und hast das Gefühl, wie sollen wir da jetzt mal durchsteigen?
Majas Haus liegt eigentlich im sogenannten Milieuschutzgebiet. Das ist eine Regelung aus dem Baurecht, mit der die Bezirke versuchen, zu luxuriöse Modernisierungen zu verhindern, damit die Bewohnerinnen nicht verdrängt werden. Maja ist skeptisch, ob der Milieuschutz tatsächlich eine Hilfe ist.
Naja, der müsste uns eigentlich was bringen, aber der Bezirk ist ja überhaupt nicht in der Lage, das umzusetzen. Die haben nicht die Leute. Wir haben ja auch jetzt bei unserer Modernisierungsankündigung vom Bezirk gefordert, dass die im Nachgang die Unterlagen überprüfen sollen. Das sagen die uns ohne Witz, das können wir nicht. Aber ich als einzelner Mieter soll das jetzt können, oder was?
Zusätzlich zur Senkung der Modernisierungsumlage von 11% auf 8% ist im neuen Mietrechtsanpassungsgesetz auch bei der Mietpreisbremse nachgebessert worden. Der Vermieter muss dem neuen Mieter Auskunft über die Höhe der früheren Miete geben. Außerdem ist eine Kappungsgrenze vorgesehen, also ein Höchstwert für die Mietsteigerung. Seit dem 1. Januar 2019 darf die Miete wegen Modernisierungen nur noch um maximal 3 Euro pro Quadratmeter steigen.
Also 3 Euro, ich meine, ich habe hier 60 Quadratmeter, bei mir ist das ja jetzt so. Bei mir umgerechnet mit der Modernisierungsankündigung sind es 3,31 Euro, die ich nachher pro Quadratmeter mehr zahlen soll. Ne? Das ist so viel Geld. Und ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt genug Leute, für die ist 3 Euro nicht so viel. Ja? Aber es gibt ganz viele Leute, für die ist es unbezahlbar. Also mal ganz ehrlich, warum 8%? Umlage, ob jetzt 8 oder 11, für eine Modernisierung. Wenn man jetzt sagt, der Mieter soll 8% Umlage zahlen, für, bis die Modernisierung abbezahlt ist und dann würde das wieder zurückgehen auf die ursprüngliche Miete, würde ich ja noch sagen, na gut.
Die Kappungsgrenze für die Mietsteigerung gilt auch nur für 6 Jahre. Danach kann es wieder teurer werden.
Dann kann ich hier 5 Jahre sitzen und bibbern. Ich ziehe hier ein, und ich entscheide, wann ich hier wieder ausziehe. Und zwar aus meinen privaten Gründen. Und nicht aufgrund irgendwelcher Zwänge und schon gar nicht aufgrund finanzieller Zwänge. Ja, und das muss man irgendwie hinkriegen.
Wegen der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2019 wurden auch bei mir zu Hause trotz der winterlichen Temperaturen kurz vor Weihnachten noch schnell die Fenster getauscht. So konnte der Vermieter noch 11% statt 8% der Kosten umlegen. Wenn man nach den deutschen Bundesgesetzen geht, auch mit der Änderung 2019, ist es schwer, die Mietsteigerungen tatsächlich zu stoppen. In Österreich, wo ich aufgewachsen bin, ist die Rechtslage anders. Wer dort einen Mietvertrag abschließt, kann sich ziemlich sicher sein, dass die Miete nicht wegen einer Modernisierung steigen wird. Darüber habe ich in Wien mit einer Mietrechtsanwältin gesprochen.
Ich rechne damit, dass mein Objekt so und so viel kostet und werde dann vor vollendete Tatsachen gestellt, der Vermieter will jetzt modernisieren, ja, und ich muss dann so und so viel mehr zahlen. Ja. Da ist ganz klar, da halte ich eigentlich nichts davon, ja, weil da begreife ich eigentlich in bestehende Verträge ein. Ja.
Elke Hanel-Torsch ist Landesvorsitzende der Wiener Mietervereinigung. In einem herrschaftlichen Altbau neben dem Wiener Rathaus bringt eine alte, hölzerne Liftkabine Besucherinnen in den 2. Stock, wo ihr Büro liegt. Statt von Instandhaltung und Modernisierung spricht das österreichische Mietrechtsgesetz von Erhaltung und Verbesserung.
Er kann schon verbessern, wenn er es aus eigener Tasche zahlt, ja, aber nur dann, wenn die Mieter dadurch nicht mit Mehrkosten belastet werden.
Nur wenn ein Vermieter sich die Instandsetzung eines Hauses nicht leisten kann, kann er die Miete für einen gewissen Zeitraum erhöhen. Und zwar nur so lange, bis die Kosten gedeckt sind. Das regelt der Paragraph 18 im österreichischen Mietrechtsgesetz.
Da müssen notwendige Erhaltungsarbeiten größeren Umfanges anstehen. Und das ist zum Beispiel, das Dach ist undicht, die Fassade ist zu erneuern. Und wenn der Vermieter dann sagt, ich komme mit den Einnahmen, die ich die letzten 10 Jahre gehabt habe, plus den zu erwartenden Einnahmen in den nächsten 10 Jahren, kann ich dieses Vorhaben nicht finanzieren, dann kann er oder sie zur Schlichtungsstelle gehen oder zum Gericht, wo es keine gibt, und sagen, ich beantrage eine Erhöhung der Hauptmietzinse für die Dauer von 10 bis 15 Jahren, um eben diese Arbeiten durchzuführen, und die werden das, das und das kosten. Und dann wird überprüft, was hat der eigentlich ausgegeben in den letzten 10 Jahren? Hat er das Geld eigentlich für das verwendet, für das es verwenden sollte? Und was ist der Fehlbetrag, den die Mieter jetzt tatsächlich zahlen müssen?
Im Mantel und mit Wollmütze steht Martin Leitgeb im Portal des Goethehofs in Wien-Donaustadt. Martin Leitgeb arbeitet für die Wiener Wohnen, die stadteigene Hausverwaltung. Der Goethehof ist ein 90 Jahre altes, langgestrecktes Gebäude und wird gerade umfassend saniert. 1.800 Menschen wohnen hier. Der Block ist unterteilt in Höfe mit vielen Grünflächen, die jetzt verschneit daliegen. Und es gibt einen eigenen Kindergarten.
Das ist ein gutes Beispiel, das ist ein Kindergarten der Stadt Wien, also der auch seinerzeit vor 90 Jahren gebaut wurde und wie man hört und sieht, immer noch als Kindergarten genutzt wird. Und die freuen sich natürlich bei dem Wetter.
Licht, Luft und Sonne war das Credo der städtischen Architekten nach dem Ersten Weltkrieg.
Und in Wien gab es damals großes Wohnungsleid. Also es gab zu wenig Wohnraum und den Wohnraum, das gab, der war dieser Bezeichnung eigentlich nicht wirklich würdig. Und ja, nach dem Krieg ist dann eben die damalige Rote Stadtregierung hat dann beschlossen, also hat dieses Wohnungsleid gesehen und hat entschieden, es braucht ein Wohnbauprogramm, um dem entgegenzukommen.
Mit den Einnahmen aus einer neu geschaffenen Wohnbausteuer entstanden tausende neue Wohnungen, die bis heute im Eigentum der Stadt sind. 220.000 Wohnungen sind das insgesamt, fast doppelt so viele wie bei der Deutsche Wohnen in Berlin. Der Goethehof war 1929 eines der größten städtischen Bauprojekte, schön gelegen an einem idyllischen Altarm der Donau. Der liegt jetzt eingefroren da. Dahinter stehen im Nebel Wiens Wolkenkratzer, der Wiener Sitz der Vereinten Nationen und viele neue Bürotürme. Die Sanierung soll auch den Goethehof auf den modernsten Stand bringen.
Wir haben Wärmeschutzdämmfassade angebracht, wir haben hochwertige Wärmeschutzfenster eingebaut, wir haben das Dach erneuert, die Stiegenhäuser komplett erneuert, neu ausgemalt, neue Elektrik. Und was sehr schön ist, wir haben rund 130 Dachgeschosswohnungen bauen können. Also man sieht, die Wohnungen, die jetzt ganz oben im Dach sind, auch mit Gaubenfenstern, Dachfenstern, Balkonen, das war früher ungenutzter Dachboden, der nicht verwendet worden ist. Im Rahmen der Sanierung haben wir das zu neuen zusätzlichen Wohnraum ausbauen können.
Im Goethehof steigt die Miete laut österreichischem Mietrechtsgesetz nur so lange, bis die Instandsetzungskosten abbezahlt sind. Auch dabei hat die Wiener Wohnen darauf geachtet, dass eher die Altmieter, die eine sehr niedrige Miete haben, für ein paar Jahre ungefähr so viel bezahlen wie diejenigen mit neueren Mietverträgen. Danach fällt die Miete wieder auf den ursprünglichen Stand zurück.
Genau, das ist eine von den rund 130 Dachgeschosswohnungen, die wir jetzt ausgebaut haben. Also typisch für einen Goethehof im Dachgeschoss wären zwei Zimmerwohnungen, von denen haben wir relativ viele, mit 60 Quadratmetern. Das sind die Bruttokosten im Monat rund 530 Euro.
So hohe Profite mit der Miete wie in Deutschland sind mit den Wohnungen in Österreich nicht möglich. Deshalb besitzen die beiden größten österreichischen Immobilienkonzerne, die Convert und die BUWOG, vor allem Immobilien in Deutschland.
Mein Mitleid hält sich da immer in Grenzen, wenn sie sagen, es ist so ein Verlustgeschäft. Ich habe da früher immer gesagt, wir noch viel verhandeln, weil ich immer gesagt, ja, es ist alles so furchtbar und wir machen nur Verluste. Ja, schenken Sie mir Ihr Haus, ich nehme Ihre Bürde. Das wollte aber niemand. Ich glaube, der größte Fehler, den eben Deutschland gemacht hat, ist eben zu verkaufen damals, als zu privatisieren. Ich glaube, das war mit ein oder ist mit einer der Gründe, warum es dann so ein Problem gibt am Wohnungsmarkt.
Zurück in Berlin. Ich wohne nicht bei der Deutsche Wohnen. Unsere Probleme sind aber ähnlich. Durch Modernisierungen erhöht sich die Miete, während die Instandhaltung verschleppt wird. Zum Beispiel habe ich einen Wasserschaden im Badezimmer. Die Decke tropft und schimmelt, was die Hausverwaltung nicht zu interessieren scheint. Mein Vermieter ist, wie auch die Deutsche Wohnen, eine Immobilienaktiengesellschaft.
Die Wohnmobilien AG, das ist ein relativ neues Segment auf dem deutschen Immobilienmarkt. Das gab es in den 90ern nicht und das hat auch Gründe.
Im Prenzlauer Berg, nicht weit von Maja Müllers Wohnung, hält der Wirtschaftswissenschaftler Philipp Metzger einen Vortrag. Das Publikum ist ähnlich zusammengesetzt wie beim Treffen der Deutsche Wohnenmieterinnen in Kreuzberg. Viele Rentnerinnen, viele Mieterinnen aus der Gegend und einige Studierende. Wie die Deutsche Wohnen in die Welt kam, ist der Titel des Abends. Untertitel: Die Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarkts. In den 1990er Jahren gab es große Wohnungsbestände zu kaufen. Viele Städte verkauften ihre Sozialwohnungen, um schnelles Geld in die Gemeindekassen zu spülen. Besonders in Ostdeutschland gab es günstige Wohnungen und das immer gleich in großen Mengen.
So Akteure wie die Deutsche Wohnen, die gehen nicht zu ein, zwei Hobbyvermietern und dann gehen sie zu noch 20.000 anderen, um ein paar Wohnungen zu kaufen. Die wollen gleich 10.000 Wohnungen an einem Stück kaufen, sonst lohnt sich das für die gar nicht.
In den 90er Jahren konnten Immobilienfonds große Wohnungsbestände erwerben. Das wurde erst durch eine Liberalisierung des Finanzmarkts überhaupt möglich.
Also man hat sowas zugelassen wie Hedgefonds, Private Equity Fonds. Man hat Private Equity von Steuern befreit. Private Equity ist eine Kapitalbeteiligung. Also wenn ich mich irgendwo beteilige an einer Firma, sagen wir mal, ich kaufe 5%, dann ist das schon eine Kapitalbeteiligung und dann verkaufe ich die wieder nach 5 Jahren. Dann ist das steuerfrei.
In diese Private Equity Fonds kann nur investieren, wer sehr, sehr viel Geld hat. Das sind kaum Privatpersonen, eher große Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds oder Banken. Es waren vor allem solche Fonds, die die vielen Wohnungen in den 1990ern kauften, sagt Philipp Metzger. Als sie ihre Beteiligungen nach 5 Jahren wieder verkaufen wollten, gingen sie an die Börse. So entstand 1999 die Deutsche Wohnen aus einem Immobilienfonds der Deutschen Bank.
Und diese Hedgefonds und diese Private Equity Fonds, die gab es vorher gar nicht. Die wurden erst noch auf dem Kapitalmarkt zugelassen. Das fing schon unter Helmut Kohl an, hat sich aber deutlich liberalisiert unter der rot-grünen Regierung. Da gab es 3 Finanzmarktförderungsgesetze. Das ist nicht einfach ein Zufall, dass es die Deutsche Wohnen gibt. Das ist ein politischer Wille. Also da kann niemand sagen jetzt von der SPD, er hätte davon nichts gewusst oder so, oder das sei so Zufall oder so. Denn es steht auch drin, dass man die Private Equity Industrie fördern will. Das steht so bei Rot-Grün drin. Also das ist nicht so, was da nicht von Anfang an klar war, was die machen wollen.
Dass es bei mir schimmelt und gleichzeitig neue Fenster eingebaut werden, obwohl die alten Fenster völlig in Ordnung waren, liegt also nicht nur an der Modernisierungsumlage, sondern auch an der Liberalisierung des Finanzmarkts. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, der das Mietrechtsanpassungsgesetz mitgeschrieben hat, möchte dazu nicht Stellung nehmen. Er sagt, das sei Sache der Finanzpolitik. Ein finanzpolitischer Sprecher der SPD stimmt mir zu. Die Kapitalmarktorientierung des Wohnungsmarkts hätte Probleme nicht wie erwartet gelöst, sondern eher verschlimmert. Für die Lösung der aktuellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt ist aber auch er nicht zuständig. Das sei Sache der Bau- und Wohnungspolitik, sagt er.
Nee, SPD! SPD!
Es ist kurz vor Weihnachten 2018. Im leichten Regen stehen etwa 150 Demonstrantinnen und Demonstranten in der Berliner Stresemannstraße. Gegenüber ein großes Glasgebäude, das Willy-Brandt-Haus. Hier residiert die SPD.
Wir fordern rückhaltlose, umgehende Unterstützung auch von der SPD für die Rekommunalisierung der noch zu rettenden Häuser und Wohnungen in Berlin.
Der Anlass für die Demonstration ist, dass die Deutsche Wohnen 700 Wohnungen auf der Karl-Marx-Allee in Berlin gekauft hat. Die Stadt versucht nun einzuschreiten und die Häuser zu retten. Zu spät, meinen die Demonstrantinnen und Demonstranten. Ralf Hoffrogge erzählt, die Stadt hätte mehrmals die Gelegenheit gehabt, die Häuser schon früher zu kaufen. Bevor die Deutsche Wohnen zum Zug kam.
Früher war das sozialdemokratische Politik. Früher hat die SPD aus Trümmersteinen selber solche Siedlungen aufgebaut. Heute hauen sie sie in Trümmern. Da müssen Sie nicht wundern, wenn dann die Leute kommen und vor ihrer Haustür demonstrieren.
Die SPD-Justizministerin Barley bezeichnete bezahlbaren Wohnraum zuletzt als die soziale Frage unserer Zeit. Den Aktivistinnen und Aktivisten gehen die Entscheidungen der SPD in dem Bereich nicht weit genug. Sie würden zum Beispiel die Modernisierungsumlage am liebsten ganz abschaffen. Doch die SPD sagt, ohne Investitionsanreize in dem Bereich würde der Klimaschutz zu kurz kommen. Schließlich kommt ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen aus dem Gebäudesektor. Dass die Deutsche Wohnen für ihre Sanierungsquote Klimaschutzpreise bekommt, hält eine Rednerin für scheinheilig.
Die energetische Modernisierung hat nichts mit Umweltschutz zu tun, sondern sie ist vor allem eine Methode zur Umgehung des Mietspiegels und zur Steigerung der Mieten.
Ralf Hoffrogge steht am Rande der Demonstration und hört zu. Er trägt Filzmantel, einen blauen Hut und ein weißes Schild. Karl-Marx-Allee in öffentliche Hand steht da.
Aber das Einzige, was hilft, ist kommunales Eigentum, öffentliches Eigentum. Und deswegen wollen wir von der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen auch eine Sozialisierung. Und wir beziehen uns auf den Artikel 15 im Grundgesetz. Da steht, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Die Idee ist, dass ganz wichtige volkswirtschaftliche Dinge, dass die eigentlich nicht auf dem Markt hin und her verhökert werden können von Einzelpersonen.
Ab April wollen die Aktivistinnen deshalb Unterschriften sammeln.
Und wir wollen ein Volksbegehren starten, mit dem alle Vermieter, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden und die Wohnungen in Gemeinschaftseigentum überführt werden. Also wir denken an eine Anstalt öffentlichen Rechts. Es wäre eine Gesellschaft, die der Stadt gehört. Und wir denken, das muss endlich mal im Großmaßstab gemacht werden. Wir sind da ganz optimistisch. Juristisch ist das ohne Probleme möglich. Man muss nur wollen und zu diesem Wollen muss man die Berliner Politik so ein bisschen hintragen.
Inzwischen hat die Kampagne ein breites Bündnis aus Mieterinitiativen und auch Politikerinnen von der Linkspartei, aber auch von Grünen und vereinzelt sogar von der SPD hinter sich. Die strahlend gelben Plakate mit der Enteignungsforderung sind in der Stadt nicht zu übersehen.
Ich meine, es ist ja was anderes, ob sie Eigentum haben an ihren Familienfotos, den Alben mit ihren Großeltern oder Eigentum an ihren Schuhen, mit denen sie gerade auslaufen. Das sind Dinge, die sie brauchen, die sie nutzen. Das sind Gebrauchswerte. Niemand, wer ihnen das wegnehmen will, ist ein Dieb. Aber genauso ist es eben auch mit der Wohnung. Wohnung ist ein Menschenrecht in der Berliner Verfassung. Man hat ein Recht auf eine eigene Wohnung. Und wenn ihnen jemand die wegnehmen will, dann macht er sie obdachlos. Und genau das machen die großen Wohnungskonzerne. Und da muss halt gegen vorgegangen werden.
Die Immobilienaktiengesellschaft, bei der ich wohne, besitzt in Berlin 14.500 Wohnungen. Auch sie würde enteignet werden, wenn die Kampagne Erfolg hat. Ob dann wohl endlich mein Badezimmer instand gesetzt werden würde? Inzwischen kommt immer mehr Wasser durch den Fleck an der Decke. Manchmal muss ich einen Eimer aufstellen.
Die Kampagne für die Enteignung der Deutsche Wohnen ist auch im Stuhlkreis der Deutsche Wohnenmieterinnen in der St. Jakobikirche in Kreuzberg Thema. Maja zum Beispiel ist unsicher, ob sie noch große Hoffnungen in neue Bundesgesetze oder ein Engagement der Bezirke setzen soll.
Ich zum Beispiel, ich habe Ofenheizung, ich habe sogar noch einen Badeofen. Ne? Und das ist schön, dass sie das jetzt ändern wollen und auch so ein Balkon oder so. Ja, aber ich kann das nicht bezahlen. Ja, das ist einfach, was nützt mir das dann? Und wozu haben wir hier so eine tolle Vereinbarung? Hier steht da extra, ne, Paragraph 172 Absatz 1, Satz 1, Nummer 2, Baugesetzbuch geregelt, dass die Gemeinde durch eine Verordnung Gebiete benennen kann, in denen aus städtebaulichen Gründen die Zusammensetzung der Bevölkerung erhalten werden soll. Und das ist, so wie es jetzt ist, bei uns genau nicht der Fall. Wir können da im Prinzip alle ausziehen.
Eine ältere Dame meldet sich. Auch sie hat wenig Hoffnung, was die Stadtpolitik angeht.
Ja, wir kennen leider aus trauriger Erfahrung diese ganzen Entwicklungen seit 2005. Da haben wir unsere erste große Modernisierungsankündigung bekommen.
Barbara von Borowiceni ist Bezirksleiterin des Berliner Mietervereins in Steglitz-Zehlendorf. Eigentlich ein reicher Bezirk, aber auch dort macht die Deutsche Wohnen, bei der sie selbst wohnt, Probleme.
Und wir sind mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass nichts weiter hilft als Bundesgesetzgebung, die hoffnungslos aussieht und Deutsche Wohnen enteignen, für uns eigentlich geradezu noch die Luft zum Atmen bringt. Also ich denke, wir werden uns ausschließlich auf diese Initiative und dieses Projekt jetzt konzentrieren und da mitmachen, weil ich überhaupt keinen Ansatz sehe in unserem Bezirk, der absolut unwillig ist. Also wie gesagt, Deutsche Wohnen enteignen ist für uns eigentlich nur noch die letzte Alternative.
Auch für Hannes, der im Laufe des Treffens viel gesprochen hat, hat sich der Blick auf die Enteignungsforderung inzwischen verschoben.
Und da am Anfang, ich weiß noch, als wir das hier vor einem Jahr diskutiert haben, da haben viele Leute halt gesagt so, und ich habe da auch dazu gehört, oh, ist das vielleicht nicht so radikal und das verschreckt die Leute und das ist verrückt, das ist rechtlich nicht möglich. Und heute sind selbst SPD-Politiker, dieser Lauterbach kennt ihr vielleicht, Bundestagsabgeordneter, der sagt jetzt, ja, man muss jetzt wahrscheinlich die Deutsche Wohnen enteignen und die Vonovia. Weil wir merken, solange diese Häuser in der Hand von der Deutschen Wohnen sind, solange wird man keine ruhige Minute haben. Und ich hoffe, dass wir da noch stärker werden und das auch letztendlich dann wirklich schaffen gemeinsam. Genau.
Die Profite mit der Miete. Ein Feature von Johanna Thierntal. Gesprochen von Monika Oschek und der Autorin. Ton Hermann Leppich. Regie Frank Mehrfort und die Redaktion hatte Carsten Burtke.